Hokus, Locus, Jokus, der Podcast zur Sonderausstellung Latein, Tod oder lebendig im Kloster Dahlheim. Folge 4, Cicero, der Mörder des Lateinischen.
Dominus, bewaffnete Männer sind an der Tür. Du musst fliehen.
Nein, dafür ist es zu spät.
Das Ende für Marcus Tullius Cicero kommt unerbittlich und blutig. Im Jahr 43 vor Christus wird er auf der Flucht vor seinen mächtigen Feinden in der Nähe von Rom von Häschern des Marcus Antonius getötet. Die Fernsehserie Rom des amerikanischen Bezahlsenders HBO schmückt das Ende mit einem verbalen Geplänkel zwischen dem ehemaligen Konsul Cicero und seinem fiktiven Mörder aus.
Du bist also Cicero. Wie ist dein Name, junger Mann?
Titus Pullo, Herr. Ehemals 13.
Ach, der berühmte Titus Pullo. Es ist mir eine Ehre.
Gleichfalls eine Ehre. Übrigens berühmt. Jedermann kennt doch Cicero.
Ja. Es steht sicher fest, dass du durch deine Arbeit heute unsterblich wirst.
Wie das?
Ich werde in allen Geschichtsbüchern stehen. Ohne Zweifel wird der Name meines Mörders auch weiterleben.
Ach, mein Name? Ich dachte, du meinst mich.
Die Namen der Cicero-Mörder sind tatsächlich überliefert. Anders als in der Fernsehserie war Titus Pullo, der wohl ein realer römischer Soldat war, allerdings nicht unter ihnen. Dass Cicero sich klaglos in sein Schicksal fügte, ist aber überliefert, erklärt Wilfried Stroh, emeritierter Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Hat in einer seiner Reden gesagt, wenn die letzte Stunde für die Römische Republik kommt, dann wollen wir es halten wie tapfere Gladiatoren. Uns nicht entziehen, sondern in Würde sterben. Und das hat er gemacht. Er ist tatsächlich, hat seinen Kopf rausgestreckt aus der Senfte, hat sich ihn abhauen lassen. Unglaublich. Er hat es einmal prophetisch geahnt, wie es ihm, was ihm blühen könnte.
Dass es schließlich im Jahr 43 tatsächlich zu diesem schlimmen Ende kam, lag daran, dass sich Cicero in seinem politischen Wirken immer für den Erhalt der klassischen römischen Republik eingesetzt hatte. Damit hatte er sich mächtige politische Feinde gemacht, zunächst Julius Caesar und nach der Ermordung des Diktators, an der Cicero selbst nicht beteiligt war, dessen Parteigänger. Cicero griff zum Beispiel Marcus Antonius als vermeintlichen neuen Hauptfeind der römischen Republik in mehreren Reden im Senat scharf an, den sogenannten Philippiken.
Mit denen hat er um sein Leben gespielt und verloren. Da hat er Weltpolitik gemacht, Cicero. Nachdem Antonius sich zum Nachfolger von Caesar, quasi Nachfolger von Caesar machen wollte, hat er gegen ihn gesprochen.
Das trug Cicero die erbitterte Feindschaft Antonius ein. Für entscheidender hält Wilfried Stroh aber einen, wie er sagt, fatalen Fehler Ciceros.
Er hat den Erben von Caesar, den Octavian, später Kaiser Augustus, den hat er publizistisch damals aufgebaut. Das war sein verhängnisvoller Fehler. Furchtbar. Die Gefahr, die von diesem Mann gestammte, hat er nicht gesehen. Der hat ihn eingewickelt. Für die Römische Republik war das die Katastrophe. Augustus hat ihn dann gnadenlos über die Klinge springen lassen.
Denn Octavian tat sich vorübergehend mit Antonius zusammen. Die beiden setzten zahlreiche Feinde auf Todeslisten, darunter Cicero, und ließen sie ermorden. Ciceros politisches Lebenswerk, die Rettung der Römischen Republik, war damit zerstört. Dass wir uns dennoch an ihn erinnern, liege deswegen weniger an seinem politischen Wirken an sich, so Wilfried Stroh.
Cicero ist für uns heute vor allem der Redner. Die anderen Facetten seines Daseins, der Politiker, der Philosoph, spielen in unserem Bewusstsein keine so große Rolle.
Mehr als 50 dieser Reden sind bis heute schriftlich erhalten, andere in Bruchstücken. Cicero hat sie als Anwalt oder Politiker im Senat gehalten. Und ihnen verdankt er seinen Aufstieg, ist sich Claudia Kloth sicher, Professorin für klassische Philologie an der Ruhr-Universität Bochum.
Absolut, das war sein Hauptkapital. Er hat auch mal ein Jahr oder so Militärdienst gemacht, das musste man eben, aber das war überhaupt nicht seins. Seins war die Waffe des Worts und die hat er brillant geschwungen und dem verdankt er seinen ganzen Aufstieg.
Denn dass es Cicero in seiner Karriere auch mal zum Konsul bringt, war bei seiner Herkunft nicht selbstverständlich.
Er stammt aus einer Ritterfamilie, das heißt aus einer nicht politischen, nicht adligen Familie. Er hat erst Erziehung in Rom genossen und und ist dann eben früh als Redner aufgetreten. Und damit hat er seine Karriere gestartet.
Zunächst hatte sich Cicero vor allem als Anwalt einen Namen gemacht. Einmal als Ankläger gegen den Statthalter Siziliens Verres, meistens aber als Verteidiger. Den dankbaren Klienten habe Cicero auch einen Gutteil seines Vermögens verdankt, so Wilfried Stroh.
Und da hat er sich in der einen Rede für einen Vatermörder, angeblichen Vatermörder, den hat er rausgehaut, hat er sich stimmlich so verausgaben. Das merkt man noch heute an der geschriebenen Rede, kann man sich das vorstellen. Er berichtet uns, dass er sich so verausgabt hat, dass er aufhören musste mit seiner Rednertätigkeit. Die Ärzte haben sogar gesagt, er soll nicht in die Politik gehen, er soll Philosophie machen.
Das tat Cicero, ging nach Athen, um dort die griechischen Philosophen zu studieren, erklärt Claudia Kloth.
Cicero meint eben, die Philosophie helfe beim richtigen Reden, also beim gut strukturierten Reden, beim Reden für die richtige Sache, also für die moralisch richtige Sache, beim klaren Unterscheiden, also bei der Dialektik. Logik, Dialektik hat ihm eben sehr geholfen, aber auch Ethik.
Philosophisch bewandert zu sein, war für ihn eine wichtige Grundlage, um als Redner Erfolg haben zu können. Er lernte aber auch in der Schule des berühmten Molon von Rhodos Rhetorik.
Jede Rede wurde von den Mitschülern natürlich beklatscht und so, sehr schön. Und bei Cicero war großer Beifall, alles begeistert. Und nur der Molon war ruhig. Hat ihn nicht applaudiert. Was ist los? Gefällt dir was nicht? Doch, doch, sagt er. Dich, Cicero, bewundere ich. Aber ich beweine das Schicksal von Hellas, von Griechenland, dass sie nun das verlieren, was bisher ihr Größtes war. Paideia kai logos. Bildung und Rede.
So philosophisch und rhetorisch ausgebildet, nahm Cicero seine Tätigkeit als Redner in Rom wieder auf und feierte Erfolge, galt schon in der Antike als größter Redner seiner Zeit, so Claudia Kloth.
Also was ihn auszeichnet, ist die berühmte Copia Verborum, also die Wortfülle. Das heißt, dass er Begriffe auseinanderdividiert in Unterbegriffe und so also eine Wortfülle erzeugt. Das ist gerade bei mündlichen Vorträgen sehr wichtig. Das heißt, wenn Sie einfach nur sagen, der ist ein Bösewicht, das reicht vielleicht nicht. Aber wenn Sie sagen, der ist ein Übeltäter, ein Muttermörder, ein Frevler, also auch möglichst mit Steigerung vielleicht.
Was einen guten Redner ausmacht, das hielt Cicero in seinem schriftlichen Werk De Oratore fest.
Der Redner muss mimisch und gestisch lebendig, aber eben nicht übertrieben sein. Er muss klar, laut und deutlich sprechen, aber auch mal leise, also er muss phrasieren. Er muss mit dem Publikum interagieren, also möglichst auch körperlich. Das Wichtigste in der Rede ist eigentlich das Aptum. Der Redner muss sich auf das Publikum, auf die Situation einlassen. Der größte Fehler, den ein Redner machen kann, ist, das Publikum und die Situation zu verkennen und einfach nur irgendwas zu erzählen, was er selber erzählen will.
Und genau das war eine der Stärken Ciceros. Einige seiner berühmtesten Reden hielt er im Jahr 63, als er Konsul von Rom war. Damals plante der Senator Lucius Sergius Catilina den Umsturz. Cicero deckte die Verschwörung gegen die Republik auf und prangerte sie in mehreren Reden im Senat an.
Wie lange, Catilina, willst du unsere Geduld noch missbrauchen? Wie lange soll diese deine Raserei ihr Gespött mit uns treiben? Bis zu welchem Ende soll die zügellose Frechheit ihr Haupt erheben? Dass deine Pläne klar zutage liegen, merkst du das nicht? Dass durch das Einvernehmen all dieser Männer hier deine Verschwörung in Fesseln geschlagen ist, siehst du das nicht?
Die sind rhetorisch ganz, die sind ganz wunderbar, natürlich, zu Recht. Weltberühmt, natürlich. Wenn man etwas von Cicero kennt, dann kennt man den Anfang der ersten Kardinalia. Die sind einmalig schön. Er war Konsul. Ja. Aber er war de facto in der Rolle eines Anklägers, der das Ganze aufgedeckt hat und der letztlich auch dafür verantwortlich war, dass die Kardinalia hingerichtet wurden.
Der Senat durchschaut dies. Der Konsul sieht es und doch lebt dieser Mensch. Er lebt? Nein, er kommt sogar in den Senat, nimmt an einer öffentlichen Beratung teil und bezeichnet mit seinen Blicken jeden Einzelnen von uns zur Hinrichtung.
So oder so ähnlich mag Cicero geklungen haben, natürlich auf Lateinisch. Diese Interpretation von Cicero hat der österreichische Schauspieler Martin Schwander 2016 im Alten Rathaus in Wien vorgetragen, mit dessen erster Rede gegen Catilina.
Wie es wirklich geklungen hat, eine Cicero-Rede, das wissen wir nicht. Das ist ewig verloren. Wir können es uns vorstellen, wir können versuchen, es zu machen, aber wie es dann wirklich war, das wäre schon die Aussprache.
Fürchtet Wilfried Stroh. Dennoch beziehen sich auch heute noch Redner auf Cicero.
Vor einem Jahr noch hat er Boris Johnson, der Premier von England, hat wieder aus einer Cicero-Rede zitiert, Salus Populi Suprema Lex Esto. Und es gab eine große Aufregung, ob gerade dieser Mensch Cicero zitieren darf.
Cicero hat uns aber nicht nur seine Reden hinterlassen, vor allem hat er die lateinische Sprache damit nachhaltig geprägt.
Ich würde den Satz wagen, es gibt keine Sprache der Welt, weder alte noch neue, die so zusammenfällt mit einer Person wie Cicero und das Lateinische. Im Griechischen, da gibt es Platon, Demosthenes, gibt es die großen Stilisten, die Meister. Überall im Englischen, ja, ganz so Shakespeare, natürlich groß war. Wir sprechen ja in Shakespeare-Englisch. Aber wir sprechen Cicero-Latein.
Dass dem so ist, führen einige Wissenschaftler heute im Gegensatz zu Wilfried Stroh auf eine Verabredung zurück.
Man hat sich entschlossen, die Intellektuellen, dass Lateinisch jetzt fixiert werden muss, um eine Literatursprache zu haben, die dem Griechischen standhalten kann. Ich sage, das ist völliger Blödsinn. Die hat es nie gegeben, gibt es keine Vereinbarung, nichts. Sondern das war nur Ciceros Vorbild. Er war das perfekte Latein.
Später habe man sich nicht getraut, von diesem perfekten Standard abzuweichen, glaubt Wilfried Stroh. Das galt auch, als Latein nach der Völkerwanderung in Europa wieder eine größere Bedeutung erlangte.
Und als das Latein wieder erneuert wurde unter Karl dem Großen, nachdem in Völkerkriegswirren der Schulunterricht zerfallen war, dann hat Karl der Große wieder die ganze Schulwesen erneuert und selbstverständlich im Zeichen Ciceros. Wer Latein schreibt, schreibt Ciceronisch.
Das galt noch stärker in der Renaissance, als die griechische und römische Antike wieder mehr ins Bewusstsein gerückt und viele antike Stoffe wiederentdeckt wurden, so Claudia Kloth.
Seit der Renaissance ist Cicero das Vorbild, wie man reden und schreiben soll. Da gab es sogar in der Renaissance mal einen Streit, ob es denn wirklich nötig wäre, unbedingt nur Cicero als Vorbild zu nehmen. Aber im Prinzip war die Antwort ja.
Und diese Orientierung an der Sprache Ciceros gilt bis heute, sagt die Professorin Claudia Kloth.
Wenn wir Klausuren korrigieren, etwa ganz banal, dann geht das danach, ist es klassisches, sprich ist es ciceronisches Latein im Grunde. Guter lateinischer Ausdruck ist ciceronisches Latein.
Wilfried Stroh schreibt es auch Cicero zu, dass das Lateinische auch über das Ende des Römischen Reichs seine Bedeutung, vor allem als Sprache in der Wissenschaft, behalten hat. Das liege aber weniger am Redner Cicero, glaubt Wilfried Stroh, sondern dem Philosophen. Cicero hat in seinem Leben auch zahlreiche philosophische und rhetorische Schriften verfasst. Vor allem nachdem Cäsar gesiegt und sich zum Diktator gemacht hatte, zog sich Cicero ins Exil zurück und widmete sich der Philosophie. Eine seiner bedeutendsten philosophischen Schriften handelt von der Republik.
In der Republik, über den Staat, sehen wir, dass er nicht lehrt, das was Platon gelehrt hat, nämlich die Lehre vom Idealstaat, der in drei Klassen gestuft ist, Philosophen, Könige, Wächter und gemeines Volk, sondern einen republikanischen Staat, in dem alle Elemente der verschiedenen Staatsformen, Monarchie, Oligarchie bzw. Aristokratie und Demokratie vereint sind.
Insgesamt habe Cicero in der Philosophie allerdings nur wenig Eigenes geschaffen, so Stroh. Aber er habe erstmals eine Enzyklopädie der griechischen Philosophen zusammengetragen, und zwar auf Latein. Dabei hat er auch umfangreiches philosophisches Fachvokabular geschaffen. Das habe sich aber nur zum Teil durchgesetzt, so Stroh.
Was viel wichtiger ist, er hat gezeigt, dass man in lateinischer Sprache philosophieren kann, schöpferisch philosophieren kann. Das hat er gezeigt. Und das war ungeheuer wichtig, weil das meines Erachtens der Hauptgrund ist, warum sich das Lateinische erhalten hat über die Zeiten.
So sei einer der wichtigsten Philosophen der römischen Antike und der vier lateinischen Kirchenväter, Augustinus von Hippo, ohne das Vorbild Cicero nicht denkbar, findet Wilfried Stroh.
Weil man nicht mehr die griechische Sprache brauchte, um die wichtigsten Gedanken auszudrücken. Nehmen wir den größten Philosophen des Altertums, des lateinischen Altertums, Augustin. Der kann überhaupt kein Griechisch mehr. Denk's mal. Der lebt da um 500 und kann Der kann kein Griechisch mehr.
Das, so Wilfried Stroh, sei Ciceros größte Leistung. Auf jeden Fall gilt:
Übrigens berühmt. Jedermann kennt doch Cicero.